Und Jesus, wir danken dir, dass du lebendig bist, dass wir dich heute feiern können, dass du hier bist. Und wir beten, dass du jetzt auch durch dein Wort zu uns redest. Danke, Herr, dass du wirklich ein lebendiger Gott bist. Wir preisen dich. Amen. Ich möchte ein paar Verse lesen, die letzten Verse aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 24, 50 bis 53. Da ist Jesus auferstanden von den Toten. Er ist seinen Jüngern begegnet. Er hat ihnen den Auftrag gegeben, das Evangelium auf der ganzen Welt zu verbreiten. Er hat ihnen auch die Verheißung gegeben, dass sie Kraft aus der Höhe empfangen werden, den Heiligen Geist von Gott, dem Vater. Und jetzt berichtet Lukas in den letzten Versen ab Vers 50, er führte sie aber hinaus bis nach Bethanien und hob die Hände auf und segnete sie. Und es geschah, als er sie segnete, schied er von ihnen und fuhr auf gen Himmel. Sie aber beteten ihn an und kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude und waren alle Zeit im Tempel und priesen Gott. Amen. Jesus, Lukas erzählt das hier so in einigen wenigen Versen, wie das geschah mit der Himmelfahrt von Jesus. Am Anfang von der Apostelgeschichte erzählt er das dann nochmal ein bisschen ausführlicher zum Teil. Er hatte erzählt, Jesus war auferstanden, er war 40 Tage mit seinen Jüngern zusammen und jetzt verlässt er die irdische wahrnehmbare Welt, um seinen Platz beim Vater einzunehmen. Zur Rechten Gottes, also ein Platz in Autorität, in einen herrschaftlichen Platz. Er regiert mit Gott, dem Vater, bis heute. Und vorher hat er seinen Nachfolgern noch zugesagt, durch meinen Heiligen Geist bin ich immer bei euch. Und es geht hier eigentlich nochmal um eine Begegnung mit Jesus. Und sie hatten, die Jünger hier, die Elf, hatten das letzte Mal die Gelegenheit, ihm so von Angesicht zu Angesicht, zum Anfassen sozusagen, zu begegnen. Das hat sich dann eben geändert. Sie hatten danach die Möglichkeit nicht mehr. Wir haben diese Möglichkeit so ja auch nicht. Dass wir sagen, Mensch Jesus, ihm auf die Schulter hauen und ein bisschen Fisch mit ihm grillen oder so, wie das die Jünger gemacht haben. Aber eben weil er auferstanden ist, weil er lebendig ist, können wir ihm begegnen. Und ich würde sogar sagen, weil er aufgefahren ist in den Himmel. Wir müssen gar nicht darüber jetzt diskutieren, wie das genau passiert ist und wie weit man ihn noch sehen konnte. Was weiß ich, das entzieht sich ja völlig unseren Möglichkeiten. Aber gerade weil er aufgefahren ist, darum können wir ihm heute begegnen. Denn solange Jesus auf der Erde war, hatte er alle Möglichkeiten zu handeln, aber er war begrenzt in Zeit und Raum. Er war meistens in Galiläa unterwegs, einer etwas unterentwickelten Provinz im Norden Israels. Er war dann im Jerusalem und Umgebung unterwegs, hat nur einmal ganz kurz die Grenzen überhaupt ins Ausland sozusagen überschritten. Und es war nur eine begrenzte Zahl von Leuten, die ihm begegnen konnten, ganz praktisch. Die Germanen damals oder die Nubier oder sonst irgendjemand hatten nicht diese Möglichkeit. Aber jetzt können wir Jesus begegnen, weil er aufgefahren ist, weil er in dieser himmlischen Herrlichkeit ist und weil er jetzt durch seinen Heiligen Geist überall gegenwärtig sein kann, jedem Menschen begegnen kann. Wir feiern hier Gottesdienst und er ist hier. Christen auf der ganzen Welt feiern jetzt Gottesdienst oder heute an diesem Tag, rund um den Tag herum. Und er ist da. Christen beten, dass da bei dem Kongress unten in der Stadthalle alles friedlich bleibt. Irgendjemand sagte eben, da waren nur 20 Demonstranten um 10:30. Ich vermute mal, dass die noch ein bisschen ausschlafen, vielleicht noch ein paar dazugekommen sind, aber die beten, dass Jesus da ist und sie und diesen Kongress schützt und diesen Demonstranten begegnet mit seiner Liebe. Und da ist er gegenwärtig. Und das ist ein Wunder, was möglich ist, weil er aufgefahren ist und weil er diese einfache, simple 3D-Welt, in der wir hier so rumkrauchen, verlassen hat. Also wir können Jesus begegnen und Die Erfahrung dieser Jünger kann unsere Erfahrung werden. Und so wie Lukas das hier ganz knapp in diesen 3 Versen oder 4 Versen beschreibt, wenn wir dem erhöhten Herrn begegnen, denn um den geht es, dann werden wir gesegnet. Dann werden wir ihn anbeten. Dann werden wir Freude empfangen. Und dann werden wir verändert. Und das ist nicht so lang, wie es sich anhört. Wenn wir dem erhöhten Herrn begegnen, dann werden wir gesegnet. Jesus führte sie hinaus und hob die Hände auf und segnete sie. Und sowas überlesen wir dann gerne, weil wir denken, naja gut, das macht man halt so zum Schluss und der Gottesdienst zu Ende, es gibt einen Segen und das ist mehr so ein Abschiedsgruß. Aber bei Jesus hat das eine tiefere Bedeutung. So wie als er nach der Auferstehung seinen Jüngern begegnet und sagt, Friede sei mit euch. Das ist natürlich, dass Shalom Alechem, das einfach guten Tag der hebräischen Welt. Aber es ist eben noch was viel Tieferes, weil er der Auferstanden ist, weil er der Friede selbst ist. Und wenn er seine Jünger hier segnet, dann tut er auch mehr als zu sagen, habt eine schöne Zeit. Er sagt, Gott ist mit euch. Er sagt, Gott wendet sich euch zu, sagt er in dem Segen. Er sagt, Gott ist gnädig. Bei ihm ist Vergebung für eure Schuld. Da, wo ihr es total vermasselt habt, da könnt ihr immer neu anfangen. Das steckt in diesem Segenszuspruch, ist ein Zuspruch von Gottes Gnade und Gottes Gegenwart. Er sagt, auch wenn ich jetzt nicht mehr sichtbar bei euch sein werde, ich bin bei jedem, der sich mir anvertraut. Ja sogar, das ahnten sie ja noch nicht, ich werde in jedem sein, der sich mir anvertraut. In ihm leben. Er sagt, wenn ihr euch zu mir haltet, dann leuchtet mein Licht über eurem Leben. Da, wo Verwirrung ist, da will ich reinkommen mit meiner Klarheit, mit meiner Wahrheit, mit meiner Orientierung, mit Richtung, mit Sinn für euer Leben. Und ich gebe euch sogar einen Auftrag für euer Leben, dass ihr diese Liebe, diese Wahrheit, die ihr von mir empfangen habt, mit Wort, mit Tat in dieser Welt weitertragt. Zu Menschen, die durstig sind, zu Menschen, die lebenshungrig sind, zu Menschen, die innerlich leer und zerbrochen sind. Und ich kann euch sagen, hier in Marburg, unter den Leitern, auch in den Gemeinden, wir sind gerade ganz neu im Gespräch, ganz neu im Fragen. Wie können wir das tun? Wir wollen jetzt im Zusammenhang mit diesem Kongress und den Protesten und den Gebetstreffen, wir wollen nicht einfach unsere Veranstaltung schützen und verteidigen. Das ja ist unser gutes Recht und das wollen wir auch machen, aber wir wollen fragen, wie können wir denn dieser Stadt dienen? Wie können wir diesen Menschen, die so voller Vorurteile sind gegen diese sogenannten fundamentalen christlichen Strömungen, ich weiß mal gar nicht, wer das sein soll, die so voller Vorurteile sind, wie können wir ihnen einfach diese Vorurteile kaputt machen, indem wir ihnen mit Liebe begegnen, mit Wahrheit. Und da ist jeder Einzelne gefragt, aber wir sind auch ganz neu am Fragen als Kirchen, als Gemeinden hier in Marburg, wie wir das tun können, wie wir diesen Segen, den wir aus der Begegnung mit Jesus empfangen, weitergeben können. Jesus lebt, Jesus ist hier. Jesus will dich segnen und er will, dass du diesen Segen weiterträgst. Das Zweite, wenn wir dem erhöhten Herrn begegnen, dann beten wir ihn an. Es ist ganz interessant, wenn man so in unseren Kreisen unterwegs ist und mal hinhört, zu wem wird gebetet. Dann würde ich vermuten, dass doch 3/4 oder ich habe das nie gezählt, Christen zu Jesus beten. Wenn du überlegst, wenn ich einfach jetzt anfange zu beten, manche beten zum Vater, manche beten hin und wieder zum Heiligen Geist, aber viele beten zu Jesus. Und das ist, in Jesus begegnet uns Gott und das ist richtig und gut so. Interessant ist, das Neue Testament spricht ziemlich wenig vom Gebet zu Jesus. Und das ist klar, solange er auf der Erde unterwegs war, da haben Leute mit ihm gesprochen, haben ihn auch um etwas gebeten, aber das würden wir nicht unmittelbar als Gebet wahrnehmen. Ich sage, Svanche, gib mir mal ein Glas Wasser, dann bete ich ja nicht zu ihr, dass sie mir Wasser, ich bitte sie, das ist ja in unserer Sprache auch ähnlich. Aber sie konnten einfach so mit ihm reden und seine Göttlichkeit war auch noch nicht so offenbar, wie sie es dann wurde. Aber als Jesus auferstanden ist, als Jesus verherrlicht wird, da berichten die Evangelien 3 von 4, dass er angebetet wird. Da heißt es in Matthäus 28, sie fielen vor ihm nieder. Da heißt es im Johannesevangelium, Thomas, als er Jesus begegnet, fällt auf die Knie und sagt, mein Herr und mein Gott. Und er hat nicht gesagt, oh Gott, sondern er hat zu Jesus gesagt, mein Gott. Und hier lesen wir, sie aber beteten ihn an. Spätestens als sie sehen, wie Jesus erhöht wird, sind alle Zweifel dahin. In Matthäus 28 heißt es noch, sie fielen vor ihm nieder, einige aber zweifelten. Aber ich denke, in dem Moment, wo er erhöht wird, da wird endgültig deutlich, mit wem haben wir es hier zu tun. Und wenn ich Jesus begegne, wenn ich Jesus erkenne, dann kann ich gar nicht anders reagieren. Ja, es gibt Leute, die finden Jesus interessant oder provokant oder können aus seinen Reden einige wie wichtige Gedanken mitnehmen. Ich finde es immer schön in Buchhandlungen, da gibt es manchmal diese ganz kleinen Büchlein, so Perlen der Weisheit. Und dann Lao Tse oder Mahatma Gandhi oder dann auch mal die Bergpredigt oder die Sprüche Salomos. Und das ist so in einer Reihe. Aber Jesus ist der, von dem es heißt, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit leibhaftig. Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Jesus ist der, der von sich selber sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Ich bin nicht ein Weg, ich bin nicht ein Fingerzeig zur Wahrheit, ich bin nicht ein, gebe euch ein Stückchen mehr Lebensqualität, sondern er sagt, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das heißt, wir haben, C.S. Lewis hat das schon gesagt, wir haben eigentlich nur drei Möglichkeiten, wenn wir Jesus begegnen. Wir können ihn für verrückt erklären, also dass der das tatsächlich geglaubt hat, was der erzählt hat. Wir können glauben, dass er ein Betrüger war. Oder wir können glauben, dass er wirklich der ist, von dem, was er sagt, dass er ist. Dass er wirklich Gott ist, dass er wirklich der Sohn Gottes ist. Und dann werden wir ihn anbeten, wenn wir Jesus so erkennen, wie er ist. Einen anderen Weg gibt es nicht, eine andere Alternative gibt es gar nicht, wenn wir ehrlich sind und wenn wir das wahrnehmen, was Jesus uns zeigt. Wir werden ihn anbeten und wir haben das heute schon gemacht, machen das noch weiter und das ist gut so. Nicht, weil wir es so gewohnt sind, ein paar Lieder zu singen, sondern weil Jesus dieser Herr ist und dieser König und der, der es wert ist, angebetet zu werden. Wenn wir dem erhöhten Herrn begegnen, dann werden wir Freude empfangen. Sie beteten ihn an, kehrten zurück nach Jerusalem mit großer Freude. Stefan hat es am Anfang gesagt, die haben ihr Herr, ihr Meister, der mit dem sie 3 Jahre zusammen waren, der Mittelpunkt ihres Lebens war, war plötzlich weg. Auf einer Wolke entfleucht, noch nicht mal ein Grabstein, zu dem man hingehen kann oder irgendein Erinnerungspunkt, er ist einfach weg. Und die Reaktion ist nicht, dass sie zusammenbrechen. Die Reaktion ist nicht, dass sie depressiv werden, so wie es nach der Kreuzigung noch war. Sondern die Reaktion ist, dass sie voller Freude sind und Gott loben. Und diese Freude ist ein Geschenk, was Gott uns macht. Das ist ein Geschenk des Glaubens. Das ist, der Glaube schaut nicht auf die Lebensumstände, analysiert, macht eine Liste, Plus und Minus, rechts und links, und dann, wovon habe ich jetzt mehr im Moment in meinem Leben? Und wenn das Plus überwiegt, dann kann ich mich freuen. Dann kann ich Freude haben. Nein, der Glaube hört auf Gottes Wort. Der Glaube hört auf Gottes Zusagen, empfängt den Zuspruch von Gott, empfängt die Gaben Gottes. Und er stellt sich auf diese Zusagen Gottes, auch da, wo er noch nichts sieht. Jesus hat gesagt, ihr werdet empfangen, ich werde bei euch sein. Erstmal war er einfach weg. Erstmal haben sie noch gar nichts empfangen. Das hat noch mindestens 10 Tage dann gebraucht, bis Pfingsten. Aber sie waren voller Freude, weil sie diese Zusage hatten. Und weil sie gesehen haben, wer Jesus wirklich ist. Und das ist die Frage an uns. Und ich war heute Morgen ein bisschen gestresst und nicht so voller Freude und habe meine Frau geärgert. Lasse ich mich davon dominieren, wie die Situation gerade ist? Wie ich gerade jetzt die Dinge erlebe? Was mir jetzt gerade irgendwie querkommt? Was mir gerade runtergefallen ist, oder was weiß ich, oder was in meinem Leben auch auseinanderfällt. Da geht es ja nicht nur um diese Lappalien. Oder bin ich bereit zu hören, was Gott in meine Situation hinein sagt? Was er mir zuspricht? Wie er auch Freude in meine Dunkelheit hineinspricht? Ich habe das hier geschrieben, bevor heute Morgen. In Psalm 30 heißt es, sein Zorn, Gottes Zorn, währt einen Augenblick und lebenslang seine Gnade. Den Abend lang währet das Weinen, aber des Morgens ist Freude. Gott schenkt Freude in jeder Situation. Er verändert nicht in erster Linie die Situation so, dass du jetzt sagst, jetzt kann ich mich auch freuen, sondern er schenkt Freude. Und das steckt da eigentlich schon in allem mit drin, ein letzter Gedanke, wenn wir dem erhöhten Herrn begegnen, dann werden wir verändert. Wenn wir dem Lebendigen begegnen, dann ist es unmöglich, dass wir so bleiben, wie wir sind. Also dann kann ich nicht sagen, gut, ich lebe mein Leben genauso wie vorher, ich habe noch so einen religiösen Anbau, sozusagen, da gehe ich dann ein bis dreimal in der Woche rein, aber der Rest ist unverändert. So, du hast einen neuen Hobbykeller irgendwie, aber am Rest vom Haus ändert sich nichts. Das funktioniert nicht. Und mir ist das hier aufgefallen von den Jüngern, die gehen zurück nach Jerusalem und dann heißt es, sie waren alle Zeit im Tempel. Das heißt ja, da hat sich im Lebensstil was geändert. Gut, vorher waren sie mit Jesus unterwegs und so. Da mussten sie jetzt sowieso gucken, wie ordnen wir unser Leben. Aber sie waren jetzt in der Gegenwart Gottes und sie waren in der Gemeinschaft miteinander. Ich meine damit nicht, dass wir jetzt jeden Tag uns 8 Stunden treffen als Gemeinde und 5-mal in der Woche Hauskreis haben und was weiß ich. Aber wenn ich Jesus begegnet bin, dann wird das jeden Tag meines Lebens prägen. Für die sah das so aus, dass sie jeden Tag tatsächlich, soweit es möglich war, will ich mal einschränken, im Tempel zusammengekommen sind. Dann, wir haben manchmal ein romantisches Bild von den ersten Christen. Viele, die dann gläubig wurden, waren Sklaven. Die haben sicherlich nicht die Möglichkeit gehabt, sich jeden Tag 3-4 Stunden zu treffen, weil die einfach arbeiten mussten. Und das geht ja heute auch einigen so. Aber Christsein ist nicht ein nettes Hobby dafür, wenn ich mal Zeit habe. Und wenn halt ich insgesamt viel Stress habe, dann muss ich halt Hobbys reduzieren. Das funktioniert nicht. Jesus kommt in mein Leben. Und dann will er mein ganzes Leben in seine Hand nehmen. Also wir sagen immer, er kommt in uns rein. Und das ist auch so. Aber dann nehme ich ihn und gehe ich irgendwo hin, mache ich irgendwas. Aber es ist noch eine andere Wahrheit. Ich komme in ihn rein. Ich bin in Christus. Er ist der Raum, in dem ich mich bewege und das heißt, er kann dann bestimmen, wo ich hingehe, was ich mache, wie ich meine Zeit verbringe, wie ich Menschen begegne. Und das ist eine Veränderung, die er schenkt. Das ist nicht was ich mir mühsam erarbeite, aber das ist was, wo ich sensibel für werde, durch den Heiligen Geist. Was willst du in meinem Leben tun? Wem soll ich wie begegnen? Wer braucht heute eine Begegnung mit dir? Wer braucht heute einfach ein freundliches Wort, wenn ich einkaufen bin? Die sagen, warum dauert das hier so lange und irgendwie noch ein bisschen rummeckern? Oder ich kann diese Menschen segnen, denen ich da begegne, mit denen ich zusammen in der Schlange stehe oder so. Und das ist wirklich so ein Umschalten. Da können wir immer wieder die Entscheidung treffen, aber das ist was letztlich Gott schenkt. Und er macht das nicht Gewalt in meinem Leben. Er sagt so, du gehörst jetzt zu mir, jetzt ändere ich alles. Sondern er will eingeladen werden. Er will, dass ich ihm die Tür aufmache. Dass ich sage, Jesus, du bist dieser Herr, du bist der Erhöhte, du bist der Auferstandene. Und du sollst mein Leben prägen. Und ich lade dich ein, ich bitte dich, weiter in mir zu wirken. Jesus ist auferstanden. Er ist erhöht. Er sitzt zur Rechten Gottes. Er ist der Herr über das ganze Universum. Alles ist in seiner hohlen Hand. Im Kolosserbrief heißt es, alles ist durch ihn geschaffen und alles wird erhalten in ihm. Wenn er seine Hand wegnimmt, dann bricht dieser ganze Kosmos auseinander. Aber er möchte auch dein Herr sein, er möchte in deinem Leben bestimmen, er möchte dich weiterleiten. Und das ist das Beste, was uns passieren kann. Dann schenkt er uns Segen, dann schenkt er uns Freude. Dann führt er uns in die Anbetung und dann erleben wir, wie er unser Leben verändert und wie auch durch uns andere Menschen verändert werden. Amen.